So. Ärzte sind Helden. Gerade in einer Situation, wo man nicht mehr weiter weiß, wenn man in eine schwierige Lage kommt, wo man krank wird und wo es auf einmal ganz schnell gehen muss, dann ist es umso besser, wenn man einen Arzt in der Nähe hat. Erst heute habe ich einen Artikel gelesen von einem jungen Mann, oder eher gesagt einem kleinen Jungen, der einen Asthmaanfall während eines Fluges von Deutschland nach Amerika hatte. Und während dieses Fluges kriegt er einen Asthmaanfall. So, und jetzt war es so, dass die Eltern das Asthmaspray vergessen haben. Und wenn man in so einer Situation kommt, dann kann man nicht mehr weiter. Dann braucht man einen Arzt. Und in diesem Fall war es Glück oder Bewahrung, dass in diesem Flugzeug ein Arzt dabei war, der ganz schnell mal aus zwei Flaschen und aus einem Plastikbecher ein Zerstäuber gemacht hat. Und damit wurde der Junge innerhalb von einer halben Stunde geheilt sozusagen. Und der Asthmaanfall ging weg. Ja, in so einer Situation ist es natürlich super, wenn ein Arzt dabei ist. Wir sind zwar hier nicht in einer Arztgeschichte, aber wir befinden uns in einer Bibelstelle, die wir heute durchnehmen wollen, in der es auch um einen Arzt geht. Es geht um Jesus. Lesen wir mal die Stelle in Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber oder auch Zöllner und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Die Pharisäer aber waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Jesus hat zuvor die Bergpredigt gehalten, wenn wir uns den Kontext anschauen. Eine Predigt, in dem es um Nachfolge geht. Von Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7 lesen wir viel darüber, was es heißt, ein Jünger, ein Nachfolger Jesu zu sein. Und nachdem er diese Predigt gehalten hat, passiert etwas Interessantes. Ab Kapitel 8 geht er von dem Berg runter und fängt an, ganz verschiedene Menschen zu heilen. Er geht buchstäblich von diesem Berg runter und am Fuße des Berges steht ein Aussätziger, den Jesus abrupt heilt. Jesus geht weiter und trifft, viele kennen von euch die Geschichte, auf den Hauptmann von Kapernaum, der ihn bittet, seinen Knecht zu heilen. Und dieser Hauptmann hat so viel Glauben, dass er sagt, Jesus, du brauchst nicht bis zu mir nach Hause kommen, ich glaube auch, dass du ihn von hier schon heilen kannst. Und Jesus wundert sich und ist erstaunt über diesen Glauben. Und natürlich ist Jesus in der Lage, er tut es, er heilt ihn. Als Jesus dann weitergeht, kommt er in das Haus des Petrus und heilt dort seine Schwiegermutter. Und so passiert es, dass die Menschenmenge um Jesus herum immer größer wird. Und die Menschenmenge, genau, wird größer, sodass Jesus letztendlich sich auf ein Boot begibt und auf die andere Uferseite fahren will. Und auf diesem Boot, viele kennen von euch auch diese Geschichte, kommt auf einmal ein Sturm auf. Und Jesus, Was er macht, ist, steht auf, befiehlt dem Sturm, ruhig zu sein, und alles wird still. Das Wasser legt sich. Was ein Wunder. Kaum ist er aus dem Boot ausgestiegen, kommen zwei Besessene auf ihn zugelaufen und er heilt auch sie. Und so ist es, dass letztendlich, bevor diese Stelle passiert, die Menschenmenge total verblüfft ist und sagt, wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch, der so ein Wunder, der solche Wunder tun kann, der durchgeht und dem Sturm befiehlt, der die Kranken heilt, der Besessene frei macht? Ist er wirklich der Messias, von dem unsere Vorfahren schon so lange prophezeit und geredet haben? Das ist jetzt hier die Frage, in der wir uns befinden. Und so geht Jesus die Straße entlang. Und alle fragen sich, was wird jetzt passieren? Wird er wieder weitere Wunder tun? Und er geht die Straße weiter entlang. Aber nicht so, wie wir vielleicht samstags die Straße entlang gehen, wenn wir durch unsere Stadt gehen, wo wir mal rechts in einen Laden schauen, mal links in die Laden schauen, mal abschweifen, da, mal da. Nein, Jesus geht anders. Jesus geht zielstrebig. Wir sehen in den Geschichten, die wir davor gelesen haben, wo so viele geheilt wurden, dass nichts aus Zufall passiert. Alles, was Jesus macht, dient seinem Plan. Und jeden, den er trifft, den trifft er nicht zufällig. Jesus folgt seinem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Er hat einen Auftrag. Gottes Sohn hat einen Auftrag. Er ist auf der Suche und er geht die Straße entlang. Und ihr müsst euch das vorstellen, er kommt zu den Stadttoren. Und vor diesen Mauern, in dem es diesen Eingang gibt, steht Matthäus. Und wenn wir diese Geschichte richtig verstehen wollen, müssen wir uns bewusst machen, wer Matthäus war. Matthäus war ein richtig mieser Kerl. Er arbeitete für den Feind. Die Römer belagerten Israel und wollten ein Riesenreich bauen. Und um das zu tun, erhoben sie hohe Steuern von ihren besetzten Gebieten. Israel war da ein besetztes Gebiet und somit mussten auch die Steuern zahlen. Sie taten das, indem sie Zöllner, die auch Israeliten waren, aus ihrer Stadt beauftragten. Leute wie Matthäus. Seine Aufgabe war es, Geld von seinen Landsleuten abzuknöpfen, dafür, dass sie wieder in ihre Stadt hineingehen können. Ist das nicht irgendwie komisch? Ist das nicht abscheulich? Dafür, dass du in deine Stadt hineingehen darfst, musst du Geld zahlen? Wenn du morgens in dein Feld rausgehst, um es zu beackern, und abends wiederkommst, musst du Geld dafür zahlen, dass du deine Familie sehen darfst. Und so haben viele arme Fischer, die vielleicht morgens zum See gegangen sind, auch direkt im Boot oder am See geschlafen, weil sie es sich oft nicht leisten konnten, wieder nach Hause zu gehen. Ich will euch das in einem Beispiel verdeutlichen. Vielleicht können sich einige Schüler damit noch besser identifizieren. Stellt euch vor, eine Lehrerin in der Schule sagt irgendwann einfach, liebe Schüler, ich plane im Sommer nach Malediven zu fliegen. Leider habe ich nicht genug Geld dafür. Damit wir das ändern, machen wir Folgendes. Jeden Morgen, wenn ihr reinkommt, tut jeder einfach 10 Euro in diese Kasse vor der Tür. Ansonsten kommt ihr nicht rein und seid in dem Fach durchgefallen. Und die Schüler denken sich vielleicht, ja gut, dann tue ich einfach so, als ob ich 10 Euro da reinwerfe und hebe es dann wieder auf. Und jeden Morgen mache ich das dann so. Und auf einmal steht ein Schüler auf und sagt der Lehrerin, Lehrerin, wenn ich jeden Morgen 15 Euro von meinen Mitschülern abverlange, kann ich dann die restlichen 5 Euro behalten und dir die 10 Euro geben? Und die Lehrerin sagt, ja klar, warum nicht? Solange ich meine 10 Euro kriege, ist es okay. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja gut, dann gehe ich irgendwie an dem Schüler vorbei und versuche, das irgendwie zu klären. Aber nein, so dumm ist der Mitschüler nicht. Wir nennen ihn mal Matthäus. So dumm ist der Matthäus nicht. Er fragt einen Schüler aus der anderen Stufe, aus einer höheren Stufe, ob er nicht mit ihm da stehen will. Und jeder, der einfach so an ihm vorbeikommen will, ob er ihm das irgendwie anders beibringen kann, dass er hier Geld zahlen muss, sozusagen. Und so macht dieser Matthäus einen Riesengewinn, dadurch, dass er jeden Morgen Geld von seinen Mitschülern abknöpft. Und so eine Art von Mensch war Matthäus. Er war ein Zöllner. Er saß vor den Toren der Stadt und knöpft seinen Mitbürgern das Geld ab, das er dann den Römern gab und wovon er ein bisschen behalten durfte. Und so ist es nicht schwer zu verstehen, dass jeder in der Stadt Matthäus für einen richtig miesen Menschen hielt. Und Jesus geht genau auf diesen Mann zu und sagt ihm: Folge du mir nach. Wieso genau diesen Mann, habe ich mich gefragt. Wieso ist er hier nicht ein paar Meter weiter in die Synagoge gegangen, zu den Menschen, die schon seit Jahrzehnten auf die Wiederkunft oder auf das Kommen des Messias warten? Wieso geht er zu diesen Menschen? Da waren bestimmt Menschen in der Stadt, die Tag und Nacht gebetet haben, dass der Messias kommen sollte. Wir wissen, dass sie wirklich auf eine Ankunft des Messias gewartet haben. Im Buch Maleachi finden wir noch ganz, dem letzten Buch des Alten Testaments, finden wir ganz klare Prophetien. Der Messias wird kommen, euer Erlöser wird kommen. Und viele, viele haben darauf gewartet, dass sie Freiheit kriegen. Aber Jesus geht zu dem Zöllner. Und Jesus kannte diesen Matthäus. Aber das war nicht alles, was er von Matthäus kannte. Nein, als Jesus diese Straßen runtergeht, auf dem Weg zu Matthäus, sieht Jesus offensichtlich mehr. Er sieht nicht nur den Zöllner. Er sieht nicht nur der man von außen ist. Er schaut tiefer. Jesus sieht das Herz von Matthäus. Schauen wir uns die Reaktion von Matthäus noch einmal an. Es steht wirklich: Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Matthäus reagierte sofort. Er stand auf, ließ alles stehen und folgte Jesus nach. Er lädt ihn in sein Haus ein, lädt seine Freunde ein, damit auch sie Jesus kennenlernen. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Matthäus zu einem der Menschen wird, die Jesus am nächsten stehen. Er wird einer der 12 Jünger. Wow! Diese Reaktion ist einzigartig. Matthäus fragte nicht nach: Wer bist du überhaupt? Was willst du von mir? Was kriege ich denn dafür, dass ich dir nachfolge? Wie du siehst, verdiene ich hier gar nicht schlecht. Ich verlange von dir 20% mehr Gehalt, wenn ich mit dir gehe. All das wären Reaktionen, die man erwartet hätte von einem Zöllner. Aber Matthäus steht hier direkt auf und folgt ihm nach. Aber ich denke mir, das passt nicht zu einem Zöllner. Und dennoch passt es wieder. Denn Matthäus ist auf der Suche. Nach außen hin war er vielleicht der korrupte Zöllner, der den Menschen das Geld abknöpfte, der vielleicht immer schlecht gelaunt war und dass er ja so schlecht gelaunt war, dass du ihm schon vielleicht freiwillig das Geld gegeben hast. Ja? Kennt ihr solche Leute? Leute, wo man denkt: Oh, hoffentlich treffe ich die heute nicht. Ein unfreundlicher Kassierer an der Tankstelle oder eine Sachbearbeiterin beim Amt. Oft bauen sich Menschen Fassaden um ihr Leben. Fassaden, die einem helfen, nicht mehr verletzbar zu sein. Fassaden, die einem das Leben erleichtern, weil man eine Kante in einem Leben entdeckt, die man nicht so mag. Und deswegen reagiert man anders. Man tut so, als wäre man jemand anders, wie Matthäus. Man ist auf einmal sicherer in der Fassade, in dieser Rolle, die man spielt. Vielleicht bist du der Mann, der irgendwann gemerkt hat: meine Mitarbeiter tun das, was ich sage, wenn ich ein bisschen rauer zu ihnen bin und eine miesgelaunte Miene ziehe. Vielleicht bist du die Frau, die gemerkt hat: Wenn ich meinem Mann nie widerspreche, habe ich nicht so viele Probleme. Und so fängst du an, alles zu bejahen und alles gut zu heißen, auch wenn es vielleicht schlecht ist. Oder du wirst in deiner Schule immer verächtet oder gemobbt, weil du nicht genauso bist wie die anderen. Und so beginnst du eine Fassade aufzubauen. Jemand zu sein, der du nicht bist. Du zeigst, ja, bei mir war es auch so, dass wenn man das Schulgelände betreten hat, dass man dann gewisse Sachen abgelegt hat, sich vielleicht anders benommen hat unter anderen Menschen, dass wenn man zu den Schulfreunden kam, dass man dann jemand anders auf einmal wurde. Ich habe hier ein Bild, was ich ganz interessant fand. Das ist ein Gullideckel. Und jemand hat auf diesen Gullideckel oder neben den Gullideckel ein Viereck gemalt, und so dass das jetzt letztendlich aussieht wie ein Plattenspieler. Ursprünglich ist das hier ein Gullideckel. Aber mit dieser Zeichnung drumherum erkennt man den Gullideckel nicht mehr als ein Gullideckel, sondern als ein Plattenspieler. Vielleicht hilft euch dieses Bild, um zu verstehen, worauf ich hinaus will. Ursprünglich bist du vielleicht wer anders, aber durch verschiedene Situationen in deinem Leben wurdest du so, dass Leute jetzt, wenn sie dich sehen, jemand anderes sehen. Man wird grimmig, läuft mit so einer Miene durch die Straßen, fängt vielleicht sogar an, aggressiv zu werden oder zu lügen, lässt sich auf falsche Freunde ein, um Anerkennung zu bekommen. Wenn du auch so eine Mauer um dich herum aufgebaut hast, will ich dir sagen, Jesus sieht dahinter. Jesus beschreibt sich hier selbst als Arzt, ein Arzt, der sein Herz, der dein Herz sehen kann. Und er ist genau wie bei Matthäus daran interessiert, dein Herz zu heilen. Er, der dich so geschaffen hat, wie du bist, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Begabungen, hat zu dem ganzen Werk, was du gesagt, zu deinem ganzen Werk, zu dem, wer du bist, hat er gesagt, es ist sehr gut. Der Mensch ist sehr gut. Ja, er hat auch dein Herz geschaffen und will es nicht einfach verletzt zurücklassen. Nein, gerade dafür kam Jesus. Er kam für Menschen wie Matthäus und er kam für Menschen wie dich vielleicht. Und Matthäus wird verändert. Von einer Sekunde auf die andere wird Matthäus vom verhassten Zöllner zum Nachfolger Jesu. Jesus schaut hinter die Fassaden. Lesen wir den Text weiter, so sehen wir, dass die Pharisäer, die die Gelehrten der Stadt sind und den Ruf hatten, nie eine Sünde begangen zu haben, zu den Jüngern von Jesus kommen. Es steht hier, dass sie geradezu empört sind, dass Jesus mit diesen Sündern und Zöllnern ist. Und sie hatten offensichtlich viele Gründe. Wenn wir uns bewusst machen, wer der Messias ist, dass er der Gesandte Israels ist, auf den auch die Pharisäer lange warten, und wer die Zöllner sind, können wir uns erklären, warum die Pharisäer empört sind? Nach außen hin zumindest. Letztendlich reagieren sie völlig normal. Sie sehen die Situation und bewerten sie nach den äußeren Mauern. Die Fassaden, die sich der Zöllner Matthäus aufgebaut hat. Sie sehen, dass er ein Zöllner ist, dass er ein Mensch, dass er die Menschen schlecht behandelt, dass er oft zornig wird vielleicht. Das alles bringt sie dazu zu sagen, ich verstehe es nicht, warum Jesus Zeit mit diesen Menschen verbringt. Und es bringt sie dazu zu richten, zu sagen, Jesus, du hast kein Recht, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Und diese Situation... Und in dieser Situation ist der letzte Teil von diesem Abschnitt geschrieben. Lasst uns den zusammen lesen. Ab Vers 12. Als Jesus es hörte, antwortete er: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu: Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Schauen wir in das Alte Testament, so sehen wir, dass Menschen immer wieder versuchen, Gott zu gefallen. Dass sie durch Opfer oder durch verschiedene Werke versuchen, Gott näher zu kommen. Ja? Sie versuchen alles, sie versuchen bei jeder Sünde, die sie tun, zum Tempel zu gehen und dort viele Opfer zu bringen. Aber Gott sagt schon im ersten Buch Samuel, ein Mensch, Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Ein Mensch sieht, wie sich die Leute nach außen hin benehmen. Aber Gott sieht das Herz an. Gott kann tiefer schauen. Wie in dem Gleichnis, wo der Pharisäer betet und sagt, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Und er dankt dafür, dass er so ein toller Mensch ist und dass er nach außen hin eine Fassade hat, die super ist, die auf ihn zutrifft, wo alle anderen denken, ja, ich will so sein wie er. Und er dankt dafür, dass er so ist. Und dann geht es weiter, die Geschichte, und man hört das Gebet vom Zöllner, der vielleicht ganz hinten in der Synagoge steht und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ein Mensch, an dem die Fassade absolut nicht gut ist, der nach außen hin keine guten Früchte trägt sozusagen, aber der aus dem Herz versteht, ich bin ein Sünder und ich brauche mehr als jeder andere Mensch die Gnade Gottes. Und Gott sagt hier in diesem Vers, ich schaue nicht nach dem, was du außen bist, sondern ich schaue viel tiefer. Ich schaue, wer du innen bist. Ich schaue in dein Herz. Es geht Gott immer um dein Herz. Gott will nicht unsere Art, wie wir mit Menschen umgehen, verändern oder dass wir immer die Wahrheit sagen. Gottes erster Wunsch ist auch nicht, dass wir Vater und Mutter ehren. Nein, alles, das sind Früchte. Das ist gut, aber das sind Früchte, die aus einer Verwandlung kommen. Alles andere wäre künstlich. Es wäre, als wenn wir ein Problem einfach überkleben würden. Als ob wir eine Wunde mit Tesafilm zukleben können und dass es danach besser wird. Nein, das Problem, das wäre immer noch da. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder auftaucht. Und das Gleiche gilt für unsere Gesellschaft. Wir können nicht Werte und Gesetze fordern, die christlich sind und dann erwarten, dass sie eins zu eins umsetzen. Nein, unsere Gesellschaft hat auch ein Herzproblem. Sie müssen Jesus erkennen. Es muss eine Erweckung in diesem Land geschehen und dann wird sich das Land verändern und dann werden die Gesetze auch wieder viel besser werden. In Römer 12, Vers 2 lesen wir, lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Jeder Mensch hat Verletzungen. Verletzungen, die offensichtlich sind, Verletzungen, die man gut gelernt hat zu verstecken oder welche, die man, ja, denen man gar nicht so bewusst ist und vielleicht sogar verdrängt hat. Vielleicht das Gefühl, wenn man einem Freund so vertraut hat, dass dieser das Vertrauen einfach missbraucht hat und du sagst dir, ich werde nie wieder jemandem so vertrauen. Und du baust eine Fassade um dich und sagst, ich werde nicht mehr dieser Mensch, der sich so leicht auf andere Menschen einlässt. Vielleicht hast du Schwierigkeiten zu Hause. Und du, immer wenn du nach Hause kommst, tust du eine Fassade auf und tust, als wärst du jemand, der du nicht bist. Du lebst einen Streit, hast Probleme in der Ehe. Wenn du dich so fühlst, dann denk immer daran, Gott kann dein Herz heilen. Er ist genau auf der Suche nach Menschen wie dich. Und er kann durch die Mauern deines Lebens hindurchsehen. Immer, immer in der Bereitschaft, dein Herz zu operieren und zu heilen. Wenn du das verstanden hast, dass es Jesus um dein Herz geht, dann weißt du jetzt auch, dass er dich heilen will. Er will in dein Herz, um es um 180 Grad umzukrempeln. Es steht geschrieben, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und siehe, es ist alles neu geworden. Jesus, er will dich neu machen. Er sagt, er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn deine Antwort darauf ja ist, dann lade ich dich ein, so zu reagieren wie Matthäus, der von Grund auf verändert wurde und von diesem Punkt an Jesus nachfolgte. Und das ist eine Herzensveränderung, die dich zu einem Nachfolger macht. Man kann das versuchen zu überkleben, man kann versuchen, einmal die Woche im Sonntag so zu tun, als wäre man Christ. Aber das Einzige, was Jesus will, ist nicht, dass du so tust, sondern dass dein Herz neu gemacht wird. Dass er dein Herz komplett heilt und dass er dein Herz komplett verändert. Und dann wird man zu einem Nachfolger. Die Frage ist jetzt nur, lässt du dich darauf ein? Ich will noch kurz für uns beten. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du tiefer schaust, als wir sehen können. Dass wir nur Fassaden sehen oder Menschen, die vielleicht anders sein zu scheinen, als sie sind, Herr. Aber ich danke dir, dass du durch mich hindurchschauen kannst und mein Herz siehst und dass du unser Herz heilen willst. Vater, ich bitte dich darum, dass du es auch tust, dass du heute Menschen ansprichst und dass du heute Herzen heilst und sie wirklich zu Nachfolgern machst, Herr. Ich bitte dich, dass du das auch mit mir immer wieder tust, Herr, dass du mich ja neu darauf fokussierst, Herr, dir nachzufolgen. Danke dafür, dass du für uns gestorben bist, damit wir Zugang zu dir haben dürfen. Amen.